Günther S. wurde 1916 in Freiburg geboren. Er war katholisch, ledig und als Beruf wurden unter anderem Reiseführer und Journalist angegeben. Am 13. April 1938 wurde er vom Landgericht Freiburg wegen homosexueller Handlungen zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. 1941 wurde er vom Landgericht Kempten im Allgäu wegen verschiedener Delikte, unter anderem homosexuellen Handlungen, zu 3 Jahren, 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Nachdem er diese Strafe verbüßt hatte, kam er nicht frei, sondern wurde 3 Tage später in das Konzentrationslager Natzweiler verbracht. Dort wurde er unter der Nummer 9186 und der Bezeichnung Homo geführt. Im Mai 1945 wurde er auf dem Marsch nach Dachau befreit.
Wegen homosexuellen Verbrechens wurde Erich Mäder am 16. Mai 1940 vom Landgericht Freiburg lediglich zu einer geringen Gefängnisstrafe von 10 Monaten abzüglich 5 Monaten Untersuchungshaft verurteilt. Trotzdem wurde er nach Verbüßung seiner Strafe nicht entlassen, sondern am 13. Februar 1941 in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert. Am 8. April 1941 wurde Mäder in das Männerlager des KZ Ravensbrück transportiert, wo er keine 6 Wochen später, am 17. Mai 1941, 36-jährig ermordet wurde. Zwischen seiner Verurteilung und seinem Tod verging lediglich 1 Jahr und 1 Tag.
Albert G. wurde 1885 am Kaiserstuhl geboren. Er war verheiratet und hatte mehrere Kinder. Am 13. Mai 1937 verurteilte ihn das Landgericht Freiburg wegen widernatürlicher Unzucht zu 3 Jahren Gefängnis und 3 Jahren Ehrverlust. Albert G. kam am 17. April in das KZ Dachau, wo er als Schutzhäftling homosexuell geführt wurde. Er überlebte den Krieg und die Zeit im KZ. Wie die Akten belegen, wohnte er 1949 wieder in seiner Heimatgemeinde.
Karl Müller war römisch-katholisch, ledig, von Beruf Sattlermeister und betrieb zur Zeit seiner Verhaftung 1942 ein Lederwarengeschäft in der Adolf-Hitler-Straße 197, heute Kaiser-Josef-Straße 197 in Freiburg. Am 18. Januar 1938 wurde er wegen § 175 vom Landgericht Freiburg zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Am 17. Mai 1942 erhängte er sich in der Zelle. Ein Zitat aus dem Leichenschaubericht und Gutachten. Karl Müller ist eines gewaltsamen Todes durch Erhängen gestorben. Es liegt einwandfrei Selbstmord vor. Die Motive dafür sind in der Furcht vor der zu erwartenden Strafe wegen Sittlichkeitsverbrechens zu suchen.
Günther S., Erich Mäder, Albert G. und Karl Müller sind 4 der ca. 180 Männer, die während der NS-Zeit vom Landgericht Freiburg wegen homosexuellen Handlungen verurteilt werden. Gefängnisstrafen, Selbstmorde, bezeichnenderweise Entmannung genannte Kastrationen, Einweisungen in mörderische Heil- und Pflegeanstalten und Deportationen in Konzentrationslager folgen für viele homosexuelle Angeklagten auf die hier durchgeführten Prozesse. Das Landgericht hat damals seinen Sitz in dem großen weißen Gebäude am Holzmarkt 2, wo heute noch das Amtsgericht tagt. Am Gebäude erinnert eine Gedenktafel an die Opfer des von 1940 bis 1945 hier ebenfalls angesiedelten nationalsozialistischen Sondergerichts, die alltäglichen faschistischen Verurteilungen durch das NS-Landgericht, von denen auch die homosexuellen Männer betroffen sind, werden hier jedoch nicht erwähnt. Dabei ist die Verfolgung homosexueller Männer im Vergleich zu queeren Frauen und Transpersonen für Südbaden und anderswo vergleichsweise gut dokumentiert. Ralf Bogen vom Projekt der Liebe wegen erklärt.
Der Paragraph 175 galt ja nur in Anführungsstrichen für homosexuelle Männer. Deshalb ist es praktisch, also wir haben es viel leichter, über unsere Schicksale in vorhergehenden Generationen zu erforschen, als jetzt zum Beispiel die Lesben haben es da viel schwieriger und auch die Transsexuellen, Transgender und Intersexuellen haben es auch schwieriger, weil die Anhaltspunkte nicht so eindeutig sind. Also in KZ-Unterlagen, alle Gefangenen wurden registriert und von den Nazis feinsäuberlich, bürokratisch, kann man sagen, für die Forschung ist es natürlich eine Erleichterung, auch buchgeführt, wer jetzt praktisch § 175 Häftling ist und Rosa Winkel gekriegt hat und wer nicht.
Das Gericht ist neben den Gefängnissen einer der wichtigsten Schauplätze der homosexuellen Verfolgung in Freiburg. Nicht nur während dem NS, sondern auch davor und danach. Das Projekt Der Liebe wegen erläutert, welche Stellung die NS-Verfolgung im Vergleich zur Weimarer Republik und Nachkriegszeit hat.
Die braunen Machthaber konnten sich auf jahrhundertealte religiöse Vorurteile und Stereotypen über die angebliche Abnormalität und Widernatürlichkeit der Homosexualität stützen. Weder das Jahr der Machtübernahme noch die Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur 1945 bedeuteten eine grundsätzliche ideologische Zäsur in dieser Einstellung zur Homosexualität. Spezifisch für den deutschen Faschismus waren lediglich die Härte und zunehmende Intensität der Bekämpfung der Homosexualität.
Die Nazis verschärfen 2 Jahre nach der Machtübernahme den Paragraphen 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern bestraft, nehmen mehr Personen fest und verurteilen sie zu längeren und härteren Strafen. Im ganzen Nazi-Deutschland werden ca. 57.000 Männer verurteilt. 5.000 bis 15.000 von ihnen werden in Konzentrationslager deportiert. Die NS-Homosexuellenverfolgung ist eng mit der antisemitischen, antiziganistischen und behindertenfeindlichen Rassenideologie des Nationalsozialismus verbunden. Homosexuelle gelten als verweichlicht und entsprechen nicht dem Anspruch an den arischen Mann, der stark sein und Kinder zeugen soll. Homosexualität wird als Rassenentartung und als Gefahr für das Volk dargestellt. Die Historikerin Noah Julia Meunier erklärt:
Die verfolgten homosexuellen Männer entsprachen aus Sicht der NS-Machthaber nicht den rassenhygienischen Vorstellungen eines auf Fortpflanzung der sogenannten arischen Rasse ausgerichteten Geschlechtermodells. Damit ist die Verfolgung homosexueller Männer in einem Verschränkungszusammenhang zu betrachten, mit einer weitgreifenden, sukzessiv radikalisierten NS-Bevölkerungsideologie und Politik, in der die anderen der völkisch imaginierten Gemeinschaft zunehmend ausgegrenzt, verfolgt und ermordet wurden. Die rassistisch, religiös, sozial oder ökonomisch Veranderten, wie zum Beispiel Menschen jüdischen Glaubens, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas und Menschen mit Behinderung oder psychische Erkrankung.
Die Verschränkung verschiedener Verfolgungskategorien äußert sich auch darin, dass Homosexualität als erbliche Eigenschaft dargestellt wird, die angeblich vermehrt bei nicht-arischen Bevölkerungsgruppen auftrete. Die Universität Freiburg ist vor und während dem NS ein bedeutendes Zentrum deutscher sogenannter Rassenkunde. Der Psychiater Julius Deussen, der während dem NS in der Uniklinik Freiburg arbeitet, behauptet zum Beispiel, dass Homosexualität eine erbbedingte mangelnde Ausdifferenzierung der binären Geschlechterzugehörigkeit sei und fordert in diesem Zusammenhang die schärfsten Maßnahmen zum Schutz der erbbiologischen Gesundheit des Volkes. Und der von den Nazis als Rassepapst gefeierte Freiburger Hans F. K. Günther behauptet, weibische Männer und männische Weiber würden gehäuft bei dem von ihnen sogenannten minderwertigen Rassen vorkommen. Intersexualität sei eine Folge von sogenannter Rassenvermischung und vor allem bei Juden anzutreffen. Am Beispiel von Julius Meyer zeigt sich, wie Behindertenfeindlichkeit, Pathologisierung von Homosexualität und Verfolgung nach § 175 Hand in Hand gehen. Julius wird 1935 aufgrund der Diagnose angeborener Schwachsinn zwangssterilisiert. William Schäfer berichtet:
Nach der Sterilisierung musste er zur Überprüfung der Unfruchtbarkeit eine Samenprobe abgeben. Dabei lernte er die Onanie kennen, die er fortan mit anderen jungen Menschen im Ort ausübte. Am 15. Dezember 1938 verurteilte ihn das Landgericht Freiburg wegen Verstoßes gegen den § 175 StGB zur Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt. Er kam zuerst nach Emmendingen. Der Antrag seines Vaters auf Haftentlassung, da er den Sohn als Helfer in der Landwirtschaft brauche, wurde mit der Begründung abgelehnt, Julius stelle eine große Gefahr für die Jugend dar.
Julius Meyer wird von der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt ins KZ Natzweiler und später weiter ins KZ Dachau deportiert, wo er 1945 stirbt. Meunier erläutert:
Im deutschen Südwesten sahen sich wie im Rest des Deutschen Reiches Menschen, die zugleich mit einer körperlichen Einschränkung bzw. Behinderung oder mit einer psychischen Erkrankung lebten und gleichgeschlechtlich begehrten, einer gesteigerten Verfolgung ausgesetzt. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass eine Zugehörigkeit zu sogenannten unteren sozialen Schichten die Wahrscheinlichkeit, in eine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen zu werden und innerhalb dieses Systems ermordet zu werden, deutlich erhöhen konnte.
An Julius' Fall zeigt sich auch die Panikmache der Nazis vor der Verführung junger, arischer Heterosexueller durch ältere Homosexuelle. Diese spielt auch im Prozess gegen den 1908 in der Nähe von Freiburg geborenen Handwerker Ernst Köberle eine wichtige Rolle.
Ernst Köberle war Propagandaleiter und stellvertretender Ortsgruppenleiter der NSDAP in seiner Heimatgemeinde. Im Oktober 1942 heiratete er, hatte aber keine Kinder. Von Frühjahr 1942 bis März 1943 hatte er während der Arbeit sexuelle Kontakte mit drei jungen Männern. Am 15. März 1943 wurde er vom Meister ertappt. Am nächsten Tag kam er in Untersuchungshaft. Die Anklage, er habe als Mann über 21 Jahren männliche Personen unter 21 Jahren dazu verführt, mit ihm Unzucht zu treiben und sich von ihm zur Unzucht missbrauchen zu lassen. K. verstieß gegen drei Tabus der Nazis. Erstens erwartete die Partei von ihren Mitgliedern, dass sie die Nazi-Ideologie auch lebten. Wer das nicht tat, wurde hart bestraft. Zweitens hatten die Nazis panische Angst davor, dass ein Mann viele junge Männer zur Homosexualität verführen würde. Drittens war von allen homosexuellen Handlungen für die Nazis Penetration mit Samenerguss die schlimmste. Das praktizierte er mit einem Lehrling monatelang wiederholt. Daher war eine harte Strafe zu erwarten. Vom Landgericht Freiburg wurde K. am 10. Juni 1943 wegen homosexueller Handlungen zu einer drastischen Strafe von 3 Jahren Zuchthaus und 3 Jahren Ehrverlust verurteilt. Die Strafe wurde nicht vollstreckt, denn er erhängte sich am Tag der Urteilsverkündung im hiesigen Gerichtsgefängnis am Hindenburgplatz, heute Holzmarkt 2.
Ernst Köberle ist nicht der Einzige, der gleichzeitig in der NSDAP aktiv und homosexuell ist. Hans Giese, der bedeutendste Sexualwissenschaftler der deutschen Nachkriegszeit, ist ein besonders interessantes Beispiel für die Grauzone zwischen Täterschaft und Betroffenheit im Nationalsozialismus. Im Jahr 1944 hält er an der Freiburger Universität einen Vortrag, in dem er, der selbst homosexuell ist, sich zur Homosexualität äußert. Darin fordert er, in einer gleichgeschalteten Uni, eine teilweise Liberalisierung der NS-homosexuellen Politik. Allerdings distanziert er sich gleichzeitig.
Ich wehre mich mit Entschiedenheit dagegen, als Verteidiger der Homosexualität zu gelten.
Hans Giese versucht in seinem Vortrag, eine NS-konforme Theorie der Homosexualität zu entwerfen. Auch in der Nachkriegszeit distanziert er sich nicht vom Nationalsozialismus und arbeitet weiter an seiner Theorie, die bestimmte Formen von Homosexualität, monogam, ohne Bezahlung, ohne Verführung, als akzeptabel, andere aber als strafwürdig darstellt. Gleichzeitig trägt er aber auch zur Entschärfung des Paragraphen 175 und zum Wiederaufbau einer homosexuellen Bewegung in der BRD bei. Die Fälle von Ernst Köberle und Hans Giese zeigen, dass Homosexuelle im NS nicht immer ausschließlich Opfer sind. Auf ganz andere Weise trifft dies auch auf den Grafiker und Künstler Markus Behmer zu. Er ist kein Mittäter, aber er ist ebenfalls kein reines Opfer im Sinne eines rein passiven Erdulders. Markus Behmer steht offen zu seiner Homosexualität. Als er mit dem Paragraphen 175 angeklagt wird, erklärt er vor Gericht:
Meine gleichgeschlechtliche Veranlagung ist derart, dass ich mich mit keiner Frau abgeben kann. Ein Verkehr mit einer anderen Frau ist für mich widernatürlich.
Damit dreht er die Bezeichnung widernatürliche Unzucht, die die Nazis für homosexuelle Handlungen verwenden, gewissermaßen in ihr Gegenteil um. Auch äußerlich entspricht Markus nicht dem Idealbild des NS. Der Historiker William Schäfer erzählt:
Behmer hatte schwammige Gesichtszüge und weiches, langes Kopfhaar. Wegen Überlastung der Waage konnte sein Gewicht nicht festgestellt werden. Man schätzte ihn auf etwa 135 Kilogramm. Er rauchte ca. 50 Zigaretten am Tag und wurde als gemütsweich, sentimental, mit lebhafter, weiblich anmutender Mimik und Gestik beschrieben.
1937 wird er zu 2 Jahren Haft verurteilt, die er im Strafgefängnis Freiburg verbüßt. Im Gefängnis fertigt Markus Behmer hunderte Zeichnungen und ein Gefängnistagebuch an, die den harten Gefängnisalltag und die Zerstörung homosexueller Lebensweisen durch die Nazis thematisieren. Zum Beispiel zeigt eine kolorierte Zeichnung ein lilafarbenes Stiefmütterchen, das seine Blütenblätter hängen lässt. Julia Noah Munier erklärt:
Stiefmütterchen gelten wie auch die Farbe Lila zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der euroamerikanischen Kultur als abwertende Bezeichnung oder selbstbewusster Code für mannmännliche Homosexuelle. Behmer dürfte diese doppelte Bedeutung durchaus geläufig gewesen sein, und so gibt er den BetrachterInnen eine in der Gefangenschaft verblühende homosexuelle Identität in kodierter Gestalt zu sehen.
Markus Behmer erduldet seine Strafe nicht passiv, sondern legt über sie Zeugnis ab, verarbeitet sie in seinem künstlerischen Schaffen und kritisiert auf kodierte Weise die Verhältnisse im NS. Bei der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus sollten alle drei Dimensionen betrachtet werden: die Betroffenheit von Verfolgung, die potenzielle Mittäterschaft und die, teilweise widerständische, Handlungsfähigkeit von Homosexuellen. Die NS-Zeit bedeutet für viele von ihnen massive Einschränkungen bis hin zum Tod. Aber trotzdem werden homosexuelle Lebensweisen unter veränderten Vorzeichen teilweise fortgeführt, wie Munier herausarbeitet.
Vormals dicht verwebte, regelmäßig zusammenkommende und überregional vernetzte lebensweltliche Gefüge, wie sie zum Ende der Weimarer Republik im deutschen Südwesten zu erkennen waren, wurden im Kontext der NS-Verfolgung strukturell abgelöst durch private Freundeskreise.
Zudem erlangt die nahegelegene Schweiz eine zentrale Bedeutung für homosexuelle Männer im Südwesten Deutschlands. Hier gibt es weiterhin homosexuelle Zeitschriften und Gruppen. Ab 1942 ist Homosexualität in der Schweiz nicht mehr strafbar. Teilweise reisen Homosexuelle aus Südbaden auch während dem NS zu Treffen, insbesondere in Zürich. Außerdem entwickelt sich der deutsche Südwesten zu einer Transitregion, über die Verfolgte, darunter auch Homosexuelle, die Emigration ins Ausland versuchen. Viele im Südwesten ansässige Homosexuelle unterschätzen jedoch zu Beginn der 1930er Jahre die Gefahr und fliehen nicht rechtzeitig. Einige entgehen dennoch der direkten Verfolgung, oft indem sie sich zurückziehen und ihre sexuelle Orientierung verstecken. Andere werden vom Freiburger Landgericht oder von anderen Instanzen verurteilt, in den Selbstmord getrieben oder in Konzentrationslager deportiert, wo sie häufig ermordet werden. Abschließend möchte ich dazu einladen, für all diejenigen, die wegen ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden, an diesem zentralen Ort ihrer Verfolgung in Freiburg eine Schweigeminute einzulegen.